Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Computergrafikmittler zwischen Mensch und Maschine. Ich hatte mir gedacht, naja, wie fange ich den Vortrag am besten an? Mit einem Beispiel. Und da dachte ich dann an den Untergang der Titanic. Das soll jetzt kein Sinnbild sein. Schauen wir uns einfach mal die Ergebnisse an von dieser Katastrophe, also was dort tatsächlich passiert ist. Und wenn wir uns die als Tabelle ansehen, ist es relativ schwer herauszufinden oder einen Überblick zu gewinnen, wie eigentlich diese Katastrophe abgelaufen ist. Viel angenehmer und viel müheloser zu verstehen ist, wenn ich ein Bild daraus mache. Also hier sehen wir zum Beispiel geteilt nach 1., 2., 3. Klasse und Besatzung, geteilt nach Frauen, Männern, Überlebenden und Gestorbenen und Erwachsenen und Kindern. Und man sieht zum Beispiel, dass Frauen in der 1. Klasse relativ gute Karten gehabt haben. Man sieht auch, dass Frauen in der 3. Klasse, naja, nicht mehr so relativ gute Karten gehabt haben. Besatzung in der, als Mann war nicht so toll. Man sieht auch, wie das Verhältnis von Frauen zu Männern unter den Passagieren an Bord der Titanic war. Man sieht, wie das Verhältnis von Passagieren zu Besatzung war und so weiter. Das heißt, man kann das relativ gut und relativ mühelos und relativ eindrucksvoll oder eingängig an so einer Visualisierung sehen. Und das ist auch im Prinzip das Szenario, was ich betrachten will. Also wie kann ich aus abstrakten Daten, kennen wir, wir hatten im ersten Vortrag schon das Beispiel mit medizinischer Visualisierung, aber auch Wirtschaftsdaten oder Strömungsdaten kann man eigentlich sehr gut visualisieren. Insgesamt ist doch das Grundprinzip das folgende. Man hat Daten und möchte sich davon ein Bild machen. Und dieses Bild mit irgendeinem Ausgabegerät zeigen. Jetzt sind wir hier in einem Computergrafik-Symposium, das heißt, irgendwo wird ein Computer drin vorkommen und wir malen die Bilder auch nicht selbst, sondern wir machen es mit Software. Jetzt ist so ein Bild alleine ja relativ überflüssig, wenn es nicht von jemand gesehen wird. Mit ein bisschen Glück ist da noch Gehirn hinten dran. Und mit einem Eingabegerät kann ich dann wieder zurückwirken auf meinen Computer, sodass ich hier so etwas habe, was man hochtrabend Mensch-Maschine-Problemlöser nennt. Wenn ich das hier durchschneide, bekomme ich eine Schnittstelle, das sogenannte User Interface. Und über dieses User Interface soll es jetzt gehen. Ich will ein bisschen was sagen, wie Sie schon hier in dem Überblick zu meinem Vortrag sehen, zu den Herausforderungen und Hürden, wenn man Computergrafik für User Interfaces einsetzen möchte, einen Blick in die Zukunft wagen, wie es weitergehen mag, aber beginnen mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zu Computergrafik und User Interfaces. Grässliche Zeiten damals, Lochkarten, Textterminals. Und das ist ja nichts Neues, dass der Schritt hin zu dem sogenannten WIMP-Paradigma, also Windows, Icons, Menus und Pointers, ein sehr, sehr wichtiger Schritt war für den umfänglichen Einsatz von IT-Systemen. Man beachte übrigens die Maus, die da ist. Heute sind wir in einem ähnlichen Schritt gerade mittendrin, nämlich von dem WIMP Paradigm zu etwas, wo man den kreativen Namen Post-WIMP-Paradigm geprägt hat, nämlich zu Tangible User Interfaces, Touch User Interfaces und so weiter. Hier mal ein paar Beispiele von meiner Arbeitsgruppe aus Wiesbaden, mit welchen Interfaces wir gerade so herumspielen. Es gab noch eine andere Metapher, die man eingesetzt hat, außer der WIMP-Metapher, nämlich den Versuch, die Realität selber als Metapher für das User Interface zu nutzen. 1965 hat man damit angefangen, The Ultimate Display von Sutherland. Das heißt, der gute Herr hat einen etwas schweren Monitor sozusagen auf dem Kopf, um eben zu sehen oder in eine virtuelle Realität zu blicken. Auch hier gab es natürlich starke Fortschritte. Heute kann man von Bildern umgeben, komplett in einem großen Würfel, hier der Cave von der RWTH Aachen zum Beispiel, interagieren und Realität als Metapher für den Umgang mit Computersystemen, zum Beispiel Simulationen, nutzen. Realität und virtuelle Realität müssen nicht unvereinbar sein. Ich könnte zum Beispiel hier meinen virtuellen schiefen Turm von Pisa nehmen und den hinter diese realen Leute stellen, würde man Augmented Virtuality dazu sagen. Ich könnte umgekehrt aber auch den realen schiefen Turm nehmen und zum Beispiel so ein Gradmesser virtuell überblenden, nennt man Augmented Reality. Insgesamt hat man also so einen fließenden Übergang, so einen kontinuierlichen Übergang namens Mixed Reality. Bei Detlef Krömpka in Frankfurt damals haben wir schon früh damit begonnen, AR-Technologien für industrielle Anwendungen einzusetzen. Zum Beispiel, wenn Sie sich eine Erdölraffinerie vorstellen mit den Hunderten von verschiedenen Leitungen, die da rumfließen, da ist es natürlich schon hilfreich, einfach mal so ein Tablet hochzuhalten, um rauszukriegen, was da denn gerade so in den Leitungen herumfließt. Das ist also ein EU-Projekt, was wir damals hatten. Man kann also immer anspruchsvollere User-Interfaces bauen und es ist schön zu sehen, dass die Performance von Grafik-Hardware steigt. Hier sieht man mal von 2001 bis 2012 die Entwicklung der Rechenleistung zum einen, das ist das Blaue da unten, von den CPUs und dann von den Grafikprozessoren, die GPUs, das Grüne hier oben. Das Tolle daran ist, die Dinger werden nicht nur immer besser, sie werden auch immer billiger. Stichwort Computer-Games. Und damit wird natürlich eine große Hürde für den Einsatz von Computergrafik reduziert, herabgesetzt. Wenn ich dran denke, wie wir angefangen haben damals, so eine Onyx, eine Desktop-Onyx, das war so ein Schrank, der unter den Schreibtisch gebracht hat, also da kam das Wort Desktop irgendwie so halb mit drin davor. Das konnten sich natürlich sehr, sehr wenige Leute nur leisten und die Technologien, die wir da entwickelt haben, können heute für User Interfaces in einem größeren Maßstab verwendet werden. Trotzdem ist allein bessere Hardware zu billigeren Preisen nicht die einzige Hürde, die abgebaut wird. Und ich möchte jetzt ein bisschen was zu den Hürden sagen und zu den Herausforderungen, die damit einhergehen. Wie macht man eigentlich gute Post-WIMP-User-Interfaces? Ich meine, bei den normalen WIMP-User-Interfaces hat man jetzt schon 20 Jahre Zeit gehabt, über 20 Jahre Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen, Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, es gibt sehr viele Forschungsprojekte. Wir haben hier eins gemacht mit den Volks- und Raiffeisenbanken, wo es darum geht, herauszufinden, wie kann ich denn solche neuen User-Interface-Technologien, neue Grafikmethoden nutzen. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Fulda haben wir hier zum Beispiel für das Baumanagement ein paar User-Interface-Technologien verwende, mit Bildverarbeitung zusammen, dass ich Teile im Bild markieren kann und nutzen kann. Oder einfach zeigen auf irgendwelche Bilder oder Szenen, ist dann schwierig, wenn ich das mit Touch mache, weil ja mein Finger genau das, worauf ich zeige, immer verdeckt. Sodass wir da eben zum Beispiel mit so einer Laserpointer-Metapher ein bisschen versetzt die Möglichkeit gefunden haben, hier in solchen Bilderwelten Dinge zu zeigen oder auch Dinge festzuhalten. Man kann sich also heutzutage jede Menge neuer User-Interface-Technologien einfallen lassen. Hier zum Beispiel auch das Ganze nochmal hervorzuheben und damit zum Beispiel Annotationen in so einer Vergrößerung zu machen, weil es einfacher ist, natürlich etwas Vergrößertes zu annotieren als etwas, was sehr klein dargestellt ist. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass viele Leute mit diesen Interaktionstechniken einfach nicht vertraut sind. Doppelklick kennt jeder. Wenn irgendwas nicht funktioniert, mal einen Doppelklick machen. Hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, umzugehen in dem User Interface. Und das ist halt noch eine Hürde, noch eine spannende Frage, noch eine Herausforderung, die betrachtet werden muss, um letztendlich hier zu einem Ähnlichen zu kommen, wie wir das bei den WIMP-User-Interfaces schon kennen. Hier sieht man zum Beispiel solche Abreißannotationen. Das heißt, dass ich da nicht versehentlich irgendwas mache, muss ich die erst eine Zeit auslenken und zack, wenn sie abreißen, kann ich sie dann sozusagen platzieren auf meinem Board. Eine weitere Hürde. Die Uli Spilling hat es schon angesprochen, Authoring ist sehr wichtig, weil wenn ich die Sachen nicht billig und effizient erstellen kann oder nicht meine zum Beispiel Gestalter mit entsprechenden Werkzeugen ausstatten kann, dann wird es natürlich schwierig, gute User Interfaces zu erstellen. Was man macht, ist, dass man natürlich versucht, mit Arbeitsteilung vorzugehen. Wenn es gut läuft, vielleicht sich bessere Autorenprozesse einfallen lässt als die hier. Und bei dieser Arbeitsteilung kann es natürlich zu Missverständnissen kommen. Immer wenn mehrere Leute irgendwo dran arbeiten, wird es schwierig. Und wir versuchen zum Beispiel in Wiesbaden Metaphern zu finden, also nicht nur Copy-Paste, sondern halt andere Metaphern zu finden, die Autoren irgendwie dabei unterstützen, gute User-Interfaces zu machen. Wir haben zum Beispiel hier ein Werkzeug entwickelt, wo mehrere Autoren eben sozusagen ihr Tool sehen können und hier Querbeziehungen hergestellt werden können, einfach um die Zusammenarbeit zwischen den Autoren zu verstärken. Eine andere Möglichkeit neben geeigneten Metaphern ist natürlich, die Leute mit geeigneten Werkzeugen auszustatten, wobei geeignet natürlich wirklich geeignet sein sollte. Da haben wir auch ein paar Experimente gemacht an unserer Hochschule im Rahmen von einem BMBF-Projekt, wo wir versucht haben, die Autorenmöglichkeiten als Tangibles sozusagen, also hier wird gerade etwas gemacht für so ein Tabletop-Display, was man bedienen kann. Und diese Tangibles, die da draufstehen, zeigen Autorenmöglichkeiten an. Das heißt, sobald ich irgendwas ändern will, stelle ich das da drauf. Und wenn ich die Sachen wieder abräume, runterräume von meinem Tisch, dann habe ich sozusagen den Sicht, den der User später oder die der User später haben wird. Wir haben das Ganze eingebettet in einen relativ komplizierten Autorenprozess, wo mehrere Autorenwerkzeuge dann zusammenspielen. Möchte ich nicht weiter drauf eingehen hier. So viel zu zwei zumindest Hürden und Herausforderungen. Worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen will, ist die Zukunft. Wird Computergrafik immer noch Mittler zwischen Mensch und Maschine sein? Naja, es gibt immer mehr Eingabegeräte. Hier zum Beispiel dieses schicke Armband, was Nervenimpulse aufzeichnet und mit dem man dann auch interagieren kann, zum Beispiel mit dieser PowerPoint-Präsentation. Hätte ich jetzt gerne gemacht, habe es auch schon bestellt, aber ist leider noch nicht geliefert worden. Funktioniert eh nicht, genau. Aber brauche ich eigentlich Grafik noch, wenn ich Nervenimpulse direkt abgreife oder sogar hier mit so einem Brain-Computer-Interface mir so ein schickes Teil auf die Rübe setze und sozusagen meine Gehirnwellen direkt messen lasse? Es gibt auch viele neue Entwicklungen, die gar nicht mehr was mit Grafik notwendigerweise zu tun haben. Zum Beispiel, dass ich Gerüche von meinem Smartphone verströmen lassen kann oder Geschmack oder Haptik. Oder hier rechts unten sieht man einen Laufstall für Erwachsene, wo man im Prinzip in einer virtuellen Welt einfach laufen kann, ohne sich von der Stelle zu bewegen, aber trotzdem das Gefühl des Laufens hat. Kann man sich auch jetzt schon im Internet bestellen. Die Gefahr ist relativ gering, dass Computergrafik ihre Stellung in User Interfaces verliert. Warum eigentlich? Naja, das Sehen ist halt wesentlich für den Menschen, wie er seine Umwelt wahrnimmt. Also wenn man sich betrachtet, wie Menschen sehen, dann stellt man fest, dass sehr viele Rezeptoren, also 70% aller Sinneszellen, und sehr viele Neuronen damit beschäftigt sind zu sehen. Das Sehen ist also einer der wichtigsten Sinne, die der Mensch hat. Und Computergrafik kann ihn halt bedienen. Das zeigt sich übrigens auch, wenn man sich einfach mal die User-Interfaces anschaut. Darin ist natürlich auch diese Wichtigkeit des Sehens für den Menschen reflektiert. Zum Beispiel 2003 hatte ein Handy noch sagenhafte 65 Pixel gehabt. Ja, 2007 ein bisschen besser und heute die neuen haben da deutlich zugelegt, dasselbe auch mit der Displaygröße oder auch mit der Auflösung, also mit den Points per Inch. Was neue Displays bringen würden, können wir nur spekulieren, aber sie werden mit Sicherheit mehr Grafikfähigkeiten bieten. Die Grafik steht auch im Kern oder im Fokus von vielen Neuentwicklungen im User-Interface-Bereich. Oculus Rift zum Beispiel ist ein Gerät, eine VR-Brille, die man sich aufsetzen kann, um eben Virtual Reality besser zu erleben. Was da sehr spannend daran ist, ist das Preisschild, dass es nur etwa 300 Euro kosten wird. Wenn man sich überlegt, dass Geräte, die deutlich schlechter sind, heutzutage das Zehnfache kosten. Ein anderes Preisschild ist übrigens auch ganz interessant. Das Gerät wurde, oder die Firma, die dieses Gerät herstellt, obwohl sie noch kein einziges verkauft hat in dem Sinne, sondern nur Developer-Kits rausgebracht hat, wurde für den läppischen Preis von 2 Milliarden Dollar von Facebook aufgekauft. Also nicht nur die Firma, die die Beatles an den Markt gebracht hat, hat zu viel Geld, sondern auch andere Firmen. Bei den Google Glasses steht natürlich im Mittelpunkt die, das Sehen oder die Grafik. Man kann damit ganz schicke Dinge machen. Zum Beispiel der Blick in den Kühlschrank könnte man mit Hilfe von Augmented Reality ein bisschen aufpeppen. Man könnte auch sowas Tröges wie Kochen zu einem netten Spiel machen, also Gamification des Lebens, wo man dann genau versuchen muss, hier die Gurken einigermaßen hinzubekommen. Und wehe, man macht es falsch. Ich finde ja immer dieses Lob nice or good or great. Ja, jetzt hat man hier halt gestartet. Auch, auch letztendlich das Braten von Spiegeleiern kann natürlich dann auch deutlich besser werden. Was für Computergrafiker natürlich sehr tröstlich ist, dass man selbst bei implantierbaren User Interfaces schon erste Untersuchungen gemacht hat, ob, wenn ich mir ein Display unter die Haut hier beim Vorderarm implementiere, ich es noch ablesen kann. Die Haut ist ja transluzent, das heißt, ich kann ja das Display so durchscheinen lassen. Und tatsächlich gibt es da ermutigende Sachen, dass selbst wenn wir in Zukunft dazu kommen, eben uns sozusagen sämtliche User Interface Technologie implantieren zu lassen, die Grafik doch nicht komplett dann unter dem Teppich bleibt. Ja, ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, Computergrafik ist in der Tat ein wichtiger Mittler zwischen Mensch und Maschine. Im User Interface ganz allgemein, aber insbesondere für Fragen der Visualisierung. Denken Sie an das einfache Beispiel mit der Titanic. Ich denke, sie wird diese Rolle auf alle Fälle beibehalten. Andere Sinne werden ihr nicht den Rang ablaufen, aber es wird Synergien geben, die man ausnutzen kann, die spannend werden. Und damit es gerade den Forschern nicht langweilig wird, Computergrafik im User Interface bringt nach wie vor jede Menge neue Herausforderungen mit sich, zum Beispiel im Authoring. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich ganz offen.